Day. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, ja. Das ist ein Pferd, das bald ins Bett möchte. Das ist ein übermüdetes Pferd, weil es schon late ist.
Das ist richtig. Oder? Ein spätes Pferd. Ein spätes Pferd. Du hast es gehört. Sehr gut.
Mittlerweile bin ich da ziemlich gut drin, das einzelne Viren genau zu analysieren. Ja.
Ja, und warum ist das ein spätes Pferd? A late horse?
Weil wir heute über Late Night reden, oder Olli?
Mann, habe ich einen klugen Kollegen.
Man hat es mir aufgeschrieben,
ja,
muss ich dazu sagen.
Ja. Richtig, wir haben nämlich heute eine Spezialfolge, wo wir uns um das Phänomen Late Night Show unterhalten wollen.
Ja, Late Night, ein Genre in den USA, wie man weiß, immer noch die Königsdisziplin. In Deutschland hat sich das jenseits von Harald Schmidt nie so ganz in der Breite etabliert. In Deutschland gibt es natürlich viele, sagen wir mal, Variationen von Late Night bis hin zu Böhmermann und, sagen wir mal, Glashäufer Umlauf macht das ja heute immer noch mit Late Night Berlin im weitesten Sinne. Aber es hat nie diese kulturelle Bedeutung bekommen wie in den USA, trotz all der Jahre Harald Schmidt. Und wir reden diesmal drüber, weil nämlich im März 2014, also wir haben das Jubiläum knapp verpasst, ich glaube am 13. März 2014, lief die letzte Folge der Harald-Schmidt-Show damals zuletzt bei Sky in einer 35-Minuten-Version.
Richtig. Und es sind 70 Jahre Late Night allgemein, also die Tonight Show, der Anfang der Late Night Show in Amerika, die Mutter aller Late Nights, hat 1954 begonnen. Das waren die ersten drei Jahre, da haben es gar nicht so, also das war noch nicht so der Riesenerfolg. Steve Allen, das sagt auch den meisten gar nicht viel, sondern in den 60ern ist es eigentlich in Amerika zu dem Riesenerfolg gekommen.
Mit Johnny
Carson als allererstes. Genau. Ja. Den man heute häufig sieht, also viele junge Menschen sehen ihn vielleicht in Serien. Weil Johnny Carson wird in vielen Serien, die man heute sieht, die irgendwie in den 60er oder 70er Jahren oder auch in den 80er spielen, immer mal eingeblendet. Und dann sieht man immer, weil das eben wirklich der bekannteste Star damals im amerikanischen Fernsehen. Das
ja, und auch die Late-Night-Stars von heute, von Kimmel bis Fallon und so, berufen sich auch immer noch auf die Tradition von Johnny Carson. Einige haben ihn ja dann auch noch so erlebt. Er hat ja bis Anfang der 90er unglaublicherweise die Tonight Show gemacht. Also der ist immer noch so die Referenz und lebt ja schon länger nicht mehr, aber ist immer noch so quasi die Ikone des Genres.
Ne? Ja, und man muss vielleicht für alle, die sich damit gar nicht so doll auskennen, sondern immer nur denken, was ist denn eigentlich gemeint mit Late Night? Also gemeint
ist
damit
spät
eigentlich,
einfach.
Es ist spät, es ist eine Sendung
in
spät,
der Nacht.
Die den Tag zusammenfasst, mehr oder weniger, auf satirische, humorvolle Art. Es gibt erst ein paar Witze in Stand-Up-Form und Kommentare zum allgemeinen Geschehen, was gerade so passiert ist, und dann dazwischen vielleicht ein bisschen Sketchen, ein bisschen Musik,
Studioaktionen oder sowas.
Richtig. Und dann immer ein bis zwei Gäste, die kommen, und ein kleiner Talk. Also so, es ist eigentlich mehr oder weniger die Abrundung des Tages. Und in Amerika ist das wirklich eben wochentags die ganze Woche über und ist zu einem Ritual geworden, was eben seit wirklich fast 70 Jahren einfach absolut zum amerikanischen Medien wie auch Lebensgeschehen gehören.
So, also geben sich die Late Night sogar die Klinke in die Hand. Hinter der Late Night kommt noch eine Late Late und eine ganz late Late Night. Und so bauen die dann ihre Stars auch auf. Man kriegt erst die super Spätschicht und arbeitet sich dann manchmal nach vorne, wenn es gut läuft. Also auch da redet man inzwischen übrigens von einer Krise. Also auch diese Sendungen waren schon mal auch in den USA erfolgreicher, aber es ist immer noch also ganz fester Teil der Popkultur. Und die spannende Frage, der wir uns heute auch stellen wollen, wir werden natürlich auch über Harald Schmidt reden, wir haben hoffentlich dazu auch noch einen Überraschungsgast im späteren Verlauf des Podcasts. Aber die Frage, der wir uns stellen müssen, ist natürlich, warum das nie vergleichsweise groß in Deutschland eingeschlagen ist, das Genre. Was ist deine Lieblingstheorie, warum das hier nie so funktioniert hat?
Es sind mehrere Gründe, die es da gibt. Das eine ist also eben dieses, wir sind mit dieser Tradition nie groß geworden. Und einfach nur eine späte Talkshow zu machen, ist keine Late Night. Also eine Late Night ist halt wirklich dieses Begleiten über die Woche. Das hat man hier nie gemacht.
Man ja, und auch satirisch begleiten.
Und satirisch. Und das hat man erst in den 90ern versucht. Und dann musst du natürlich wirklich den Mut haben und auch die Kraft haben, dass du eine Person aufbaust, die das auch wirklich füllt. Und da sieht man ja auch, die haben nicht einfach so jedes Jahr gewechselt, sondern Johnny Carson hat es 30 Jahre gemacht und Jay Leno hat es 20 gemacht und so weiter. Also das sind immer, das ist dann auch jemand, auf den musst du dich verlassen. Das gehört eben auch dazu.
Also, und
Ja, und du musst dann eben gucken, dass du auch genug Publikum findest, die das eben auch jeden Abend zu so später Stunde
noch machen.
Mitmachen. Ja.
Und das ist ja nun wirklich wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, aber ein von der Marktforschung, und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, gut belegtes Phänomen. 23 Uhr ist für den Teutonen eine Klippe. Schon ab 5 vor 11 fängt er an zu gähnen. Und dann spätestens um 23.01 Uhr sagt er, ja Mutti, jetzt machen wir aber auch mal Schluss, oder? Also das ist wirklich, das ist die Klippe schlechthin und alles, was über 11 lappt, muss kämpfen. Man hat es dann ein bisschen leichter bei den Prozenten, weil natürlich auch weniger Konkurrenz da ist ab einer bestimmten Uhrzeit. Aber es ist wirklich eine klassische, die klassische deutsche ins Bett geht Zeit. Und ein ganz simpler Grund, warum es in USA immer schon gereicht hat, eher für noch genug Zuschauer so spät, einfach verdammt nochmal deutlich mehr Einwohner. Klingt banal, ist aber wirklich einer der Hauptgründe. Also wenn du 300 irgendwas Millionen hast, sind da schon auch noch genug dabei, für die es jetzt nicht so wahnsinnig wichtig ist, den berühmten Schlaf vor Mitternacht zu kriegen.
Das ist ein Grund, der so häufig irgendwie immer übersehen wird, auch wenn es heißt, wie warum kann, sind wir denn da in, auf dem und dem Gebiet medial nicht so erfolgreich, auch so YouTube oder ähnliches. Das ist Art, es ist auch die Sprache und eben die Menge der Einwohner und das muss man einfach hochrechnen. Das heißt, wenn du einen Clip auf Englisch machst oder eine Sendung auf Englisch, auch in englischer Sprache, dann kannst du A, damit fast die in die ganze Welt exportieren. Und das Zweite ist, wenn du eben, wie du eben sagtest, so viele Zuschauer hast, da sind dann auch 1 oder 2 oder 3% immer noch so viel, dass es wahnsinnig interessant ist für den Werbemarkt. Aber bei uns ist dann die wirkliche Zuschauerzahl einfach sehr viel geringer, egal wie viel Mühe man sich gibt.
Du hast den Massevorteil natürlich auch beim Personal. Und ich rede jetzt gar nicht so sehr über die Hosts, sondern auch die Leute hinter den Kulissen, gute Producer, erfahrene Comedy-Autoren, die es schaffen, aus Wochenaktualität Gags zu machen. Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Genre. Es gibt hervorragende Autoren, die zum Beispiel Super Fiction schreiben, die dir eine großartige Sitcom oder einen 90-Minüter schreiben können. Aber dieses Zeitung lesen, oder früher hätten wir gesagt Zeitung lesen, heute sind es ja eher Online-Medien, auswerten und daraus dann auf Tempo und unter Zeitdruck wochenaktuelle Gags machen, das ist halt auch nicht jedem gegeben. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn du aus so einer Masse von geschulten Leuten schon wählen kannst in einem Land, wo ja die besten Autoren selber schon Agenten haben. Also die werden ja selber von Agenturen vertreten.
Und das muss man eben auch noch immer mal klar machen. Wir haben halt sehr, sehr spät damit angefangen. Also während die Amerikaner eben schon in den 60ern das begonnen haben, haben wir so eigentlich ja erst angefangen, das Privatfernsehen und alles, was es so da heraus gab, ab den 90ern in professionell nachzuspielen. In sowohl was Comedy anging, aber eben auch was solche Formate und solche Ideen anging und auch was die Unterhaltung ganz allgemein anging.
Also das bei heißt, Late Night haben wir spät angefangen und früh wieder aufgehört, könnte man
auch sagen. Und was wir in den 90ern halt so gesehen haben, beim Privatfernsehen, das waren ja zum Großteil Dinge, die schon mindestens 30 Jahre alt waren. Auch vom Glücksrad, der Preis ist heiß etc. Alles, was es so an Unterhaltungsformaten gab, war erstmal das Nachholen der letzten Jahrzehnte aus Amerika und England.
Also bis heute assoziieren wir deswegen das Genre fast nur zu 90% mit Harald Schmidt. Ich selber war ja genau wie du da auch ein paar Mal Gast. Ich habe hier links von mir, das kann man jetzt nicht sehen, weil es ein Audiomedium ist, aber ich habe hier noch meine VHSen von Sachen, die ich noch nicht digitalisiert habe, rumstehen. Und da sind 6 oder 7 Auftritte bei Harald Schmidt. Hier direkt in meinem Augenwinkel sehe ich einen Auftritt von mir am 29. November 1999, vor 25 Jahren, in der Harald Schmidt Show. Anderer Gast, Betty Lamprecht, auch wunderbare Kollegin, waren ja immer zwei Gäste. Und die habe ich hier alle noch rumstehen und ich will die unbedingt mal digitalisieren lassen, bevor das auseinanderfällt. Auch um es dann mal meinen Enkeln zu zeigen, schaut mal, wo der Opa mal war.
Ja, ich habe mein allererster Auftritt bei Harald Schmidt war übrigens ein sehr, also eigentlich für mich eine peinliche Erinnerung eher. Das war 1995 oder 96.
Hast du vergessen, eine Hose anzuziehen?
Nee, aber ich hatte, das war, Anlass war, damals lief ja schon seit 94 die Mattscheibe auf Premiere und es gab die 100. Folge und da haben wir so alte Sachen nachgespielt. Und eine der Nummern war, dass ich Kung Fu Fighting von Candy in der deutschen Version spielte und der hatte so einen Ganzkörper Seidenanzug an in lila mit einem aufgeblähten lila
Hut. Ja, ich erinnere mich, da kommen die Kung Fu Leute.
Richtig, die Kung Fu Leute, die deutsche Version. Und weil dieses Kostüm extra für mich gemacht wurde und so geil aussah, sagten alle, ey, zieh das an. Und dann erzählen wir, und dann erklären wir halt die 100. Sendung und so weiter, ja? Und dann kommen wir da raus. Und ich kam also in diesem Outfit raus. Das war auch einer meiner ersten Fernsehauftritte als Gast in einer Talkshow. Ich war
außerhalb von Premiere auch.
Genau, ne? Weil das hab, ich war ja noch nicht lange im Fernsehen und ich weiß, dass es schon ziemlich aufregend war und mir alle immer nur sagten, was ich alles sagen soll. Die Termine, dieses, ne, so Proben, nur so der Kopf war voll davon. Und Harald Schmidt, das weißt du ja auch, hat sich ja meistens überhaupt nicht an irgendwelche Vorgaben gehalten.
Null.
Hat über irgendwas unterhalten, was gerade war. Und vorher noch gesagt, okay, wir reden darüber und darüber und darüber. Und er fing mit irgendwelchen ganz anderen Sachen an. Der Witz war, ich bin bis zum Ende dieser Sache nicht dazu gekommen zu erklären, warum ich dieses Outfit anhatte. Wir haben auch die 100. Folge und so nicht wirklich Promo für machen können. Und die Leute müssen alle gedacht haben, da mich da auch noch nicht viele kannten, what the fuck ist das für ein bescheuerter Typ?
Warum hat er das an?
Kackanzug.
Ja, gut, wer dich kennt, war jetzt gar nicht so verblüfft, weil man deinen furchtbaren Klamottengeschmack eh kennt. Und
aber
wenn man bei dir zu Hause war, weiß, dass das auch vor Möbeln nicht halt macht. Aber
ich wollte
unbedachte Zuschauer weiß es natürlich nicht.
Nein, das ist richtig, wollte einmal einen guten Eindruck machen und das war gleich im Arsch.
Ja. Ja, aber das ist in der Tat so gewesen, dass man, ich glaube, das haben wir auch schon mal erzählt, dass man eine halbe Stunde mindestens mit einer sehr netten Redakteurin oder einem Redakteur gesprochen hat und immer wusste, nichts davon wird besprochen werden. Er kam ja auch immer noch kurz vor der Aufzeichnung in die Garderobe. In diesem, damals war das schon im Studio 449, als ich da war. Die waren ja davor am Ring in Köln, in so einem ehemaligen Kino, glaube ich. Und er kam immer kurz rein und dann hat man so Smalltalk gemacht, über irgendwelche Kollegen gelästert. Das ging ja immer super mit ihm. Und er hat aber immer gesagt, nee, lass uns aufhören. Das bewahren wir uns alles auf, sonst nehmen wir uns das für die Sendung. Ich möchte da irgendwie nicht, dass wir die guten Gags verbraten. Aber das hatte natürlich immer zur Folge, also wer da reingegangen ist, um was zu promoten, hat die ganze Show nicht verstanden.
Ja, ne? Das hatte gar keinen Sinn. Das war echt, und du wusstest wirklich nicht, was auf dich zukommt. Wenn es gut war, hat es richtig Spaß gemacht. Manchmal war man auch sehr verwundert irgendwie, auch beim Zugucken fand ich, dass man manchmal nicht wusste, what the fuck machen die jetzt gerade? Worüber reden die jetzt gerade? Aber das war, da sind wir aber vielleicht ja auch bei dem Punkt, Harald Schmidt war eben derjenige, deswegen erinnern wir uns alle dran, der, glaube ich, der Einzige war, der es wirklich geschafft hat, dieses Format mit seiner Persönlichkeit eben wirklich auszuführen.
Ganz genau. Sagtest,
das passt.
Das ist nämlich das, was viele Sender bis zum Schluss nicht verstanden haben. Es geht nicht darum, irgendwie einen Kopf oder einen Namen einzukaufen, der in irgendeiner Zielgruppe funktioniert, sondern es ist eine sehr, sehr spezielle Rolle. Und ich meiner Meinung nach, also man braucht verschiedene Talente. Also man muss diesen Stand-up-Teil vorne so glaubwürdig verkaufen, dass man vielleicht auch mal was rein improvisiert, damit es nicht irgendwie wie vom Prompter gelesen wirkt. Man muss also auch gerne auch eigenes Material mit für diesen ersten Teil mitbringen. Aber ich glaube, die wichtigste Eigenschaft von allen ist, neben jetzt auch sowas wie Talk-Talent und zuhören können und Schlagfertigkeit, dass man verkörpert, dass man sich wirklich für unfassbar viele Sachen interessiert und selber begeistert. Also es muss im Grunde in einer idealen Welt muss was Bedeutendes passieren, es muss irgendeine Breaking News geben und du musst dich fragen, und so war das Ende der 90er, mein Gott, was wird Harald Schmidt heute Abend dazu sagen? Wenn du dieses Gefühl bei den Zuschauern erzeugst, dann bist du ein guter Late-Night-Host, sonst
und
nicht.
Und das war das Problem, was, glaube ich, dazu geführt hat, dass wir jetzt außer ihm nie einen wirklichen Late-Night-Host in dieser Form gefunden haben, weil jedes Mal die Sender eben genau von der anderen Ecke daran gingen, nämlich immer so Sachen wie, wer ist denn jetzt vielleicht gerade angesagt oder wen holen wir uns jetzt und bauen das da auf? Und dann wurde immer es wurde eben nachgebaut und irgendwie versucht, wie wir sagen, wie das so zu sein hat, aber du hast diesen Menschen als Persönlichkeit, dem das nicht abgekauft. Das war wirklich sehr, sehr selten, dass das funktioniert. Und auch natürlich jetzt, wenn wir jetzt so über die neuen sagen, du hast jetzt gerade Klaas genannt und ähnliches, das sind dann, die kommen einmal die Woche, ne? Das ist eben auch was anderes.
Völlig anderes Genre, natürlich.
Ja, das ist eine Art von Late Night, aber dieses klassische jeden Tag, dass du dich darauf verlässt, du willst auch wissen und du weißt, du wirst auch mit anderen Menschen am nächsten Tag darüber reden.
Man ist früher nach Hause gefahren, damit man das in keinem Fall verpasst. So war das Ende der 90er.
Und in Amerika ist das eben schon so gelernt gewesen, da ist das immer, da ist eine Instanz. Die Late Show und die Late Night Show und die verschiedenen, die es gibt, inzwischen eben eher das Problem, dass es zu viele gibt, ist eine Instanz und es ging eben wirklich immer es war immer 50-50 zwischen Spaß und zwischen Ernsthaftigkeit. Also das heißt, dass du auch mit auf humorvolle Weise und auf satirische Art, aber trotzdem auch die Ernsten und die Probleme, die wirklich gerade irgendwie gelaufen sind, abgearbeitet
und vor allem das Geniale an der Harald-Schmidt-Show in ihrer Hochzeit war eben, dass die auch diese Mischung zwischen vorbereitetem Part und offensichtlich anarchischen spontanen Momenten immer zugelassen haben. Also es war ja bei Schmidt so, wenn man Fan war und ich meine, wir sind ja nun genau die Generation, die wirklich, wo viele von uns dann ihn sogar bis hin in die Sprechweise angefangen haben zu imitieren. Ich kenne verschiedene Kollegen, die bis heute diesen Harald Schmidt Duktus im Sprechen pflegen, ohne es zu merken. So stilbildend war der. Aber das Besondere war, wenn man Fan war, wenn er rauskam, noch zu der Anfangsmusik, du wusstest wirklich nach 3 Frames, also es gab kaum schlechte Tage, aber du wusstest, ist es einer von diesen besonders schillernden Tagen, wo er einfach selber so sprüht vor Bock auf die Sendung, dass er auch aus einer deprimierenden oder sogar auf der Stelle tretenden Nachrichtensendung immer noch brillante Unterhaltung machen kann. Ja, weil er einfach so wach war und auch so viel Spaß hatte, gerade an diesen Impro-Momenten. Das hat wirklich zu, ohne jetzt die Leistung der ganzen anderen, wir kennen ja etliche Leute, die da mitgewirkt haben hinter den Kulissen. Zu der Zeit hat ja quasi jeder Kölner Autor irgendwie mal zumindest vorübergehend für die Schmidt-Show gearbeitet. Aber wir kennen auch, du kennst Peter Rütten sehr gut. Mhm. Ich arbeite immer noch mit Ralf Kabelka und mit Markus Zimmer, Markus Schafittl, alles Autoren der Harald Schmidt-Show, heute Show. Und ich will deren Leistung überhaupt nicht schmälern. Da war auch sehr viel vorbereitet. Es gab fantastische Einspieler, wirklich super geschriebene Studioaktionen und so weiter. Aber ob es eine besonders tolle Sendung war oder nicht, hing wirklich immer von der Tagesform von Harald ab,
finde ich. Ja, natürlich. Das ist ja natürlich auch das Ding, du musst es verwandeln, ne? Du musst es dann irgendwie richtig machen. Aber eben in der Hochzeit, also in der wirklich tollen Zeit bei Sat.1, da war es eben auch ein tolles Team. Ja, Peter Rütten, liebe Grüße an meinen Schläferz-Buddy hier an dieser Stelle, der ja als Chefautor da war und ja auch in Sketchen auftauchte. Und da merktest du, das war halt auch eine tolle Teamarbeit, ja, die sich zugespielt haben und es funktionierte alles. Und genau so merktest du dann aber auch später, vor allem wenn er mal keinen Bock hatte und es dann eben irgendwie 20 Minuten um Handtrocknungsgeräte in Raststätten an der Autobahn ging.
Merkst du übrigens bei jedem Moderator, aber bei so einem Format fällt es halt noch mehr auf, ne?
Ja. Ja, das war halt immer das, aber egal wie, er hat die Sendung eben gefüllt und das geschafft und die anderen, die es so gab, haben es nicht geschafft, selbst wenn es große Namen waren. Ich meine, angefangen hat es bei uns mit Gottschalk Late Night
1992 bei RTL, genau. Die lief auch länger, als man es so in Erinnerung hat, hatte am Schluss 5 Gäste, mhm, was ich auch gar nicht mehr wusste, das hat unser fleißiger Redakteur, der Cedric, uns aufgeschrieben. Das war wirklich, man hat es geguckt, weil es halt auch neu war und weil man natürlich mit dem Namen Gottschalk auch sehr prominente Gäste teilweise gekriegt hat. Aber als Late Night hat es jetzt nicht wirklich gut funktioniert.
Nein. Und das war auch immer, es war schon problematisch. Man hat sich gefreut. Das war ja auch noch in einer Zeit, als Gottschalk wirklich also vital war und richtig Spaß gemacht hat, ihm auch zuzugucken. Aber die Sendung passte einfach nicht so richtig, weil eben also dieses Comedy, also irgendwie Stand-Up-Teil, das funktionierte gar nicht. Hat man dann auch eigentlich weggelassen. Mhm. Dann war es Talk. Aber wir wissen auch, Gottschalk ist ein super Entertainer, aber nicht der begnadetste Talker. Und auch wenn du dadurch eben zum Teil große Namen bekommen hast, die in den 90ern noch toll waren, wenn du die auf der Couch gesehen hast. Heute interessiert es auch keinen mehr so. Das war damals noch was Besonderes. Aber es hat halt nicht dazu irgendwie geführt, dass du das Gefühl hast, es war eine super Sendung. Ne?
Nö, das war, also der kann ganz viele andere Sachen, aber das war jetzt, sagen wir mal, nicht so in seinem Lebenslauf das Hervorstechende. Und dann gab es danach ja noch Koschwitz, glaube ich, ne?
Dann war Koschwitz, das war 94 bis 95 und auch der hatte eben wirklich großes Problem damit.
Hörst du auch die Geräusche eigentlich?
Ich höre auch die Geräusche, ja. Hören wir die Geräusche alle oder sind
das
die?
Das klingt, als wenn wir in eine Kantine zugeschaltet werden.
Jetzt oder sind sowas. Sie zugeschaltet. Wir haben nämlich gleich einen Überraschungsgast und man hörte schon, der ist da, aber jetzt ist er weggeschaltet. Ja, Koschwitz war es dann, der eigentlich der Erste war, mit dem man versuchte, die wirklich klassische Late Night, ne, hier zu etablieren, nämlich wirklich genau nach dem gängigen Muster Stand-up und dann Gäste und das alles, und das war bei RTL, die RTL Nachtshow hieß das damals, ja. 94, 95 und der liebe Koschi, den ich auch an dieser Stelle grüße, der ja eben aus dem Rundfunk kam und Radio kam.
Klassischer Radiomann.
Genau. Eigentlich war er immer super in den Talks, hatte aber große Probleme, diesen Comedy-Teil zu füllen, weil eben man, das muss man auch, wenn man sich alte Sachen anguckt, die Autoren ihn da auch manchmal schon haben ein wenig verrecken lassen. Ne?
So den Comedy-Teil hast du doch teilweise mitgefüllt.
Nein, den habe ich nicht mitgefüllt.
Was hat du nicht eine Rubrik dort? Nee, du solltest eine Rubrik dort haben und hattest sie dann nicht, ne?
Nein, die wirklich interessante Geschichte ist, und das ist jetzt, es klingt jetzt vielleicht doof, aber es ist wirklich so gewesen, bevor die Nachtshow kam mit Koschwitz.
Ja.
Es gab einmal ganz kurz einen kurzen Moment, wo man mir diese Sendung angeboten hat.
Wer hat denn da Drogen genommen bei RTL?
Es war wirklich wahr, und zwar über Grabusch. Das war ja damals Grabusch, der war bei Premiere, der Produzent. Der war damals bei Premiere, als ich den Piloten für die Mattscheibe dort gemacht habe.
Ja.
Und dann ist er zu RTL gegangen und sagte und hat den mitgenommen, das erzählten, die waren, das muss man sich auch vorstellen, das war damals eine verzweifelte Zeit und die suchten einfach nach irgendwem, wen kann man da nehmen. Und Frühstücksradio lief ja eben sehr erfolgreich mit Dietmar Wischmeier und Sabine und Andreas und Asse und so weiter. Und da warst du, glaube ich, aber noch gar nicht fest dabei. Ne? Da hast du noch zu Ende studiert, glaube ich, 94?
Ja, 94 war ich fertig. Ich habe 93 Examen gemacht.
Genau, und dann bist du da also gerade gekommen. Und das war in der Zeit, ich hatte gerade da angefangen, hatte noch nicht angefangen und die hatten die Kassette mitgenommen und ich kriegte wirklich dieses Angebot, mit den Leuten vom Frühstücksradio quasi als Sidekicks machen.
Genau. Ja,
und da gab es ein offizielles Angebot und ich habe natürlich, ich hatte gar keine Ahnung, zum Glück habe ich aber Nein gesagt, weil mir schon klar war, kann ich gar nicht. Ich hatte noch nie vor einer Kamera gestanden.
Aber erklär mir doch mal eins. Warum hat denn RTL damals das wichtige Genre Late Night, wenn ich jetzt an Koschwitz denke, aber auch an dich, warum sind die da nur nach Attraktivität gegangen?
Das verstehe ich nicht. Ich habe ihnen auch gesagt, ihr könnt nicht nur nach gutem Aussehen gehen, geht auch auf innere Werte.
Ja.
Und dann haben sie aber wirklich bei der Nachtshow war erst geplant, die Mattscheibe, da gab es halt diesen Piloten auf Kassette, den hatten sie mitgenommen und es gab bei dem Versuch, es gab ein Casting, wo Koschwitz und andere kamen, haben sie eben auch die Mattscheibe eingespielt. Und es sollte dann eigentlich dort als Rubrik laufen. Und dann kam aber Premiere zurück und sagte, was ist eigentlich? Wolltest du hier nicht Mattscheibe machen? Und deswegen bin ich bei denen geblieben, weil es mir einfach sicherer
war. Das wäre zu früh gewesen, Olli.
Ja, es war alles Respekt Quatsch.
Vor deinem Talent. Das wäre zu früh in deiner Karriere gewesen.
Definitiv. Ja, es wäre auch totaler Blödsinn.
Was ich aber meinte, war was anderes. Ich meinte, mich zu erinnern, dass, weil Grabosch ja dann dich versucht hat, zu überreden, die so eine Art Mattscheiben-Version als Rubrik in der Koschwitz-Show zu machen, und weil ihr euch nicht einigen konntet, hat er doch einfach den lieben Kollegen Ingo Appelt überredet, ein ganz schlechter Rip-Off von der Mattscheibe
zu machen. Aber nicht, weil wir uns nie einigen konnten, sondern weil sie einfach gedacht haben, hey, wir können es doch einfach klauen und selber machen. Wir hatten den Piloten zusammen gemacht und das war das erste Mal, dass ich merkte, irgendwie kannst du den Leuten beim Fernsehen nicht so ganz vertrauen und so ehrlich sind sie nicht, weil es hieß, wir nehmen das dann als Rubrik mit auf, als es bei Premiere lief, und wir haben darüber geredet und dann, so die zwei Wochen, bevor die Sendung anfing, hieß es, oh, wir haben so viel zu tun, gerade du, pass auf, wir telefonieren später nochmal, wir schaffen es jetzt gerade nicht, in die erste Folge schaffen wir es noch nicht. Dann guckte ich die erste Folge und es gab Ingo Appels Fernsehgericht, wo sie einfach eins zu eins gemacht haben, wie in der Mattscheibe.
Du hast die Ausschnitte für die Mattscheibe hier auch irgendwo geklaut und dann haben sie eben das geklaut, was du mit den Ausschnitten machst.
Vom Klauen, ne? So.
Ja.
Und, aber es hat sich dann gezeigt, dass meine Entscheidungen in jeder Form da wirklich richtig waren, weil eben nach, glaube ich, 4 oder 5 Folgen wurde es abgesetzt, weil Ingo Appelt dann das erste Mal irgendeine Grenze überschritten hatte mit dem Dingsda-Sketch mit Kindern oder so weiter, und dann wurde er sofort rausgekickt. Und auch Koschwitz hat es ja eben auch nicht sehr lange ausgehalten. Das war eben genau das Ding. Und ich glaube, ich hätte höchstens 3 Folgen überlebt, wenn ich das wirklich irgendwie
funktioniert. Nein, das hätte. RTL der damaligen Zeit, also viel mainstreamiger kann es nicht werden. Also Sat.1 hat das dann deutlich mutiger gemacht. Da war ja die Grenzüberschreitung Programm. Können wir mit unserem Überraschungsgast gleich mal drüber reden. Aber RTL war super brav, das weiß ich ja aus meinen RTL-Jahren. Also die haben immer so getan, als wenn sie sich alles trauen, aber sobald irgendwie irgendeine Grenze verbal überschritten wurde, gab es dann doch ein Problem.
Genau, es war zu jener Zeit wirklich viel mehr so auf Massenpublikum und Familienpublikum ausgerichtet, und das funktionierte eben nicht. Das funktioniert eben auch in so einem Late-Night-Format eben nicht, und da merkte man das eben ganz klar mit Gottschalk und mit Koschwitz, dass es aus diesen Gründen einfach nicht funktionierte. Der eine war ein Entertainer, der eben gar nicht für Late Night gemacht war, und der andere wurde in eine Comedy-Richtung gezwängt, wo man ihm aber überhaupt nicht bei geholfen hat. Und das war nicht gut. Und
Schmidt vereinte es. Was ich ein bisschen bedauere, ist, dass man noch so bis vor 3-4 Jahren hast du immer so einmal im Jahr so eine Welle von Artikeln gehabt auf den Medienseiten, wo gefragt wurde, ja, wann gibt's denn mal wieder relevante deutsche Late Night? Und ich meine, Böhmermann hat es ja mit dem Neo-Magazin Royal gemacht. Jetzt sind sie ja näher, deutlich näher an John Oliver Last Week Tonight, bis auf die ersten 5 Minuten. Im Moment ist es dann, wenn man die puristische Form lädt, an dem tatsächlich nur noch Klaas Häufer Umlauf, der ist in Deutschland macht. Aber ich finde es spannend, dass die Presse jetzt nicht mal mehr fragt, wann gibt es immer wieder deutsche Late Night. Man hat sich jetzt damit abgefunden, dass das irgendwie bei uns tot ist, nicht, ne? Passt.
Ja. Ja, und ich meine, und wir erinnern uns nur mal kurz daran, dass es wirklich ja richtige Versuche gab, wie Nils Ruf, Oliver Pocher,
Anke Engelke,
Benjamin von Stuttgart-Barre.
Oh ja.
Und so haben es alle möglichen, haben es wirklich versucht, auch auf die klassische Art. Es hat aber nie wirklich funktioniert. Und Anke Engelke als einzige Frau, mit der man es wirklich mal versuchte, auch international, das ist ja auch überraschend, das ist ja nicht nur, dass bei uns das irgendwie komisch ist, dass man sagt, warum ist eigentlich da keine Frau zu sehen? Auch in Amerika gibt es keine einzige
Late Night. Joan Rivers, glaube ich, hat es mal gemacht, meine ich.
Ja, aber nicht in, also das ist, dass du jetzt sagen kannst, wie die hat es also in eine auch nur annähernd ähnliche Zeit oder etwa so gebracht, wie es ihre männlichen Kollegen.
Also Anke zum Beispiel hat man natürlich auch überhaupt nicht die Zeit gegeben, die, wie du eben selber ja zu Recht gesagt hast, so ein Format immer braucht, um sich zu finden, und auch der Host. Anke wirkte halt in den paar Folgen, die man ihr gegeben hat, dann tatsächlich ein bisschen wie eine Schauspielerin, die dann ihre Version einer Late-Night-Moderatorin spielt. Aber wenn man sie als Persönlichkeit kennt, weiß man ja, wie lustig und schlagfertig die ist. Ich glaube, wenn man der ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte, das hätte schon funktionieren können. Aber die Geduld hat halt keiner.
Die Geduld hatte keiner. Und das kann ich eben noch erzählen aus der Zeit, als ich eben darüber mit denen immer gesprochen habe und eben da angefragt war, was eben ganz klar damals zu erkennen war, es war wie eine Besessenheit von Letterman. Letterman, der damals eben zu der Zeit gerade der ganz große Star in Amerika war.
Ja.
Und das konnte man damals eben ja noch nicht übers Internet oder sonst was sehen, sondern nur, wenn man dort war oder wenn man Kassetten bekam. Und es liefen damals also wirklich alle rum und hatten diese VHS-Kassetten mit Letterman-Folgen. Und es war Letterman. Und
die Harald Schmidt-Show hat am Anfang ja vom Bühnenbild bis zur Kaffeetasse eins zu eins Letterman imitiert, nachgespielt.
Und das war genau das Problem, was da passierte. Man hat es genau nachgebaut und man dachte, wenn man die Kulisse und alles Optische genau nachbaut, dann hat man es auch schon. Und ich erinnere mich dran, dass ich damals eben in der Mattscheibenzeit diesen Vergleich hatte. Ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass du es hattest. Es sah exakt gleich aus und du hattest eben auf der einen Seite hattest du halt, das war eben auch schon zur Koschwitz-Zeit, ne? Als ich es versucht habe mit der Tasse und so weiter. Und du hattest eben auf der einen Seite hattest du Letterman mit Bruce Willis und auf der anderen Seite hattest du Koschwitz und Heinz Schenk.
Jupp.
Und das mit Köln im Hintergrund statt eben L.A. oder New York oder was auch immer.
Und das ist ja übrigens ein Unterschied, den wir noch gar nicht genug thematisiert haben. Bei den US-Shows ist es ja bis heute so, dass man sich dann vor allem freut, wenn man weiß, da sind die oder die Komiker oder Schauspieler, die man gerne mag und wo man auch weiß, die kommen auch mit Gags und es wird einfach automatisch ein lustiges Gespräch. Deutsche Schauspieler bleiben in der Beziehung, da gibt es auch Ausnahmen, aber dieses Entertainment-Gehen oft schuldig oder es fehlt ihnen schlicht. Ne? Das ist leider ein Problem, dass das in Deutschland auch immer hatte.
Ja, und du hast dann auch einfach rein mengenmäßig auch Probleme gehabt, also an Topstars.
Ja.
Das hast du in Amerika wirklich nicht so und da wachsen die dann auch schneller nach und auch eben da, wie gesagt, du hast immer noch genügend Leute, die dann irgendwie den einen oder die eine kennen, die da kommen, und hier war das schon auch schwierig. Irgendwann hattest du auch ein deutliches Gästeproblem.
Aber wie lustig immer, ne? Zu glauben, dass man es mit dem Bühnenbild erreicht. Also Letterman, jeder hat ja seine eigenen Ikonen. Letterman ist für mich bis heute auch immer noch die Benchmark. Also Wenn man mal sehen will, was gute Late Night ausmacht, gibt es natürlich 7 Millionen Sendungen mit ihm, die das unterstreichen, dass keiner diese Tiefenentspanntheit bei gleichzeitiger 100%iger Wachheit so hingekriegt hat wie der. Aber für mich der goldene Moment ist immer noch dieser berühmte, wo er, und das wusste das Publikum vorher nicht, erklären muss, er wurde wohl von einer Mitarbeiterin erpresst wegen Fremdgehen, und er ist dann in die Offensive gegangen und hat das selber erzählt, und das gibt's auch heute natürlich noch bei YouTube, das sind so, weiß ich nicht, um die 5 Minuten, würde ich mal gefühlt sagen, wo er das erzählt, wo man sich erst furchtbar erschreckt, wo man merkt, oh scheiße, das ist jetzt richtig persönlich, aber er schafft es selbst in diese Lebenskrise, die er natürlich jetzt auch in gewisser Weise selbst mit verschuldet hat, aber er schafft es da noch so ein Entertainment und so geile Gags mit reinzubringen. Erstens hat er natürlich dem Erpressungsversuch den Wind aus den Segeln genommen, aber es ist auch noch pisslustig. Und da merkst du, diese verdammten Vollprofis oder jemand wie er schafft es dann sogar noch aus so einer Horrorsituation für ihn und seine Ehe einfach Comedy-Gold. Und zwar nicht auswendig gelernt, sondern wirklich in freier Rede. Und du sitzt bis heute nach all den Jahren davor und kniest nieder, weil du denkst, mein Gott, da muss man erstmal hinkommen, dass man diese Freiheit im Kopf hat und auch diese sprachliche Fähigkeit. Also das ist schon, für mich ist der unerreicht bis heute.
Ja, es war wirklich fantastisch und es ist eben bis heute immer noch das Problem, es wurde nie versucht in Deutschland jemanden so aufzubauen, dass der das vielleicht hinbekommt oder auch die, also bei weder noch, man hat es einfach nicht probiert, sondern man glaubte immer, ja, wenn wir das alles so drumrum nachbauen, dann wird es schon funktionieren und wenn wir einfach nur behaupten, dass wir das hier jetzt so nachmachen, dann klappt das schon irgendwann. Aber es hat nicht wirklich funktioniert, außer bei Harald Schmidt. Und da haben wir jetzt übrigens ja den schon eben angekündigten Überraschungsgast.
Das hoffen wir zumindest. Wir haben ihn gehört mit Geschirrklappern und wir haben ihn eine Sekunde lang gesehen.
Und wir haben ihn dann stumm schalten lassen und vielleicht kann er sich jetzt wieder mal dazu schalten.
Falls er zuhört.
Hallo.
Und da hören wir ihn. Und jetzt können wir es auch sagen, wir hören nämlich El Zerletto, Helmut Zerlett. Die Legende aus der Harald Schmidt Show. Wir hören dich allerdings mit einem gewissen Echo.
Ja, das
lässt Ach so, ja?
An. Ja.
Ah, okay.
Warte mal.
Echo?
Jetzt geht's. Wo bist du denn da, Helmut?
Ich bin in der Raststätte Bad Camberg.
Nicht dein Ernst?
Ja. Ich hatte eben eine Musikbesprechung in Wiesbaden bei einem Regisseur und die ist ein bisschen früher fertig geworden. Ich wollte es eigentlich bei ihm machen, weil wir dann keine Hintergrundgeräusche gehabt hätten. Aber wie es manchmal so ist, es ging schneller als wir dachten und jetzt bin ich auf dem Heimweg sozusagen. Und
ach, wie
da
schön.
Ich ja Elektro fahre, muss ich ja sowieso immer ab und zu mal tanken, weil das Ding fährt ja nur 300 Kilometer und dann ist Schluss.
Oh.
Und jetzt habe ich das dann so. Zwei Fliegen mit einer Klatsche sozusagen.
Das wissen wir aber sehr zu schätzen, dass du für uns in eine deutsche Raststätte, wir alle wissen, was das bedeutet, dass du da einkehrst, nur unseretwegen. Da sind wir aber echt tief in deiner Schuld.
Da hättest du früher dann ja für die Harald Schmidt Show schon gleich einen Beitrag mitbringen können, ne? Weil das wurde ja auch dann immer gerne mal so thematisiert, was man da so erlebt und wie man das mitbringt. Und du warst ja eben nicht nur der Bandleader, sondern dann auch in der Form auch Sidekick und Mitspieler. Du hast ja da auch ganz viele Beiträge gemacht und immer irgendwie, du warst ja Entertainment-Beauftragter in gewisser Weise, oder?
Ja, Helmut on Tour gab's ja diese Rubrik, wo ich dann immer zu irgendwelche Partys geschickt wurde, wo ich dann mal hingehen wollte oder manchmal auch nicht, aber es waren halt immer irgendwelche Sachen, wo ich dann im Gefilde war, die ich so normal nicht hingehen konnte oder wollte.
Oder
entweder
letzteres.
Weil ich keinen Eintritt bekommen habe oder ja, weil das einfach so absurd war, irgendwelches komischen Messen für Pornoartikel oder sowas,
ja.
wo man jetzt so nicht so oft hingeht.
Die Venus oder wie das heißt, genau.
Ja, genau.
Ja, aber sag mal, mir fällt auf, dass ja zum Beispiel der Kollege Andrak ja so eine Art Vergangenheitsbewältigung mit eigenem Podcast macht, wusstest du gar nicht. Okay. Ja, er hat einen Podcast, wo er über seine Zeit bei Schmidt und über, also das ist glaube ich auch an Fans von damals gerichtet. Er packt jetzt auch keine peinlichen Insider-Geschichten aus. Könntest du irgendwann das eine Buch schreiben, was Harald Schmidt richtig gefährlich wird, Helmut?
Ich?
Ja.
Never. Harald war immer so cool zu mir. Das war ja, wie Olli eben schon sagte, für mich war das ja auch erstmal ein absolutes Unding. Als sie mir das angeboten haben, habe ich erstmal freudestrahlend abgelehnt. Musik im Fernsehen, hallo? Spinnt ihr? Nee, ist ja das Allerletzte. So was habe ich, mit so was, ich kann das nicht. Und, naja, aber dann habe ich dann Harald kennengelernt und die haben mir auch mehr oder weniger freie Hand gelassen in der Auswahl der Musik und der Musiker. Es kam ja ähnlich, ihr habt ja eben schon über David Letterman gesprochen. Die haben ja nicht nur den Fußbodenbelag, die Kaffeetassen, sondern die wollten auch einen Bandleader mit einer Hammond-Orgel, der deutlich kleiner als der Host und irgendwelche lustigen Kopfbedeckungen auf hat. Und da war ich mit Marius Westernhagen auf Tournee und ich habe dann ab und zu mal bei einem Solo dann so die Hand hochgehoben und bis vier gezählt. Und dann haben die gedacht, ich wäre Bandleader, was überhaupt nicht stimmte.
Auch noch ein Fehlcasting eigentlich.
Absolut. Ich war nie Bandleader bei Marius.
Westernhagen.
Gab's keinen.
Und, wie lustig.
Aber egal, es passte halt ins Bild, weil ich halt, genau, es war quasi die Verkörperung von Paul Schäfer.
Du sollst der nachgebaute Paul Schäfer sein, sozusagen. Ja, genau. Ach, wie geil.
Aber ich habe mich auch strikt gewehrt, auch nur einen Takt von Paul Schäfer zu hören, weil ich wollte nichts damit zu tun haben, mit dieser Musik und Fernsehwelt.
Kanntest du denn die anderen Musiker aus der Band? Waren das irgendwie ehemalige Kollegen?
Ah, ja. Ja, die habe ich natürlich alle selbst. Das war auch eine der meiner Bedingungen, dass ich das alles selbst zusammenstelle. Ich hatte damals auch noch so mit elektronischen Instrumenten und mit Loops und so Drum Machines und Sequencer gearbeitet, weil ich wollte wirklich was machen. Ich habe das dann als Chance gesehen, ins Fernsehen was reinzubringen, was es so vorher noch nicht so gab, beziehungsweise das, was ich geil fände, was es im Fernsehen mal an Band gäbe.
Ja, und ich glaube, was du eben sagtest, was ja auch wichtig ist, ist ab da, wo ihr dann irgendwie nicht mehr quasi gezwungen wart, das nachzuspielen, also Paul Schäfer oder eben auch Letterman, sondern als ihr dann ihr selber werden durftet, ab da wurde ja auch die Sendung erst richtig geil. Ich erinnere mich nämlich wirklich auch noch dran, dass so die ersten Wochen der Harald Schmidt Show eher enttäuschend so waren für mich als Zuschauer, weil ich immer so dachte wie, irgendwie passt das noch nicht so richtig. Und eben, weil ich auch diese Originale alle gesehen hatte, ich immer das Gefühl hatte von, die machen genau das Gleiche wie da. Warum lassen sie die nicht was anderes machen? Weil Schmidt ist doch Schmidt und der ist doch viel besser. Und das merkte man. Irgendwann war der Knoten geplatzt, genauso wie auch bei anderen Formaten, wo man immer erst versucht hat, das nachzumachen. Und dann wart ihr alle da und jeder hat seine Personality bringen können. Und ab da war es dann richtig geil, ne? Also das war doch dann...
Ja. Das war ja auch... Am Anfang wurden wir ja in Grund und Boden geschrieben von der Presse, sodass
von der
wir alle
Bild
dachten,
vor allem.
Ja, komm so ein.
Ja,
auf jeden Fall war es so, dass alle dachten, na gut, wir machen das jetzt mal ein paar Monate und dann ist das Schluss damit. Dass dann fast 20 Jahre draus geworden sind, hat niemand damals mit gerechnet. Aber es war auch so, wie Olli schon sagt, so, die Firma Brainpool war auch nicht unbedingt so nett zu mir. Und Harald sagte von Anfang an, hör mal, wenn das ist, sag mir Bescheid, ich kann den Hebel von oben anlegen. Ja, und das war dann kurz bevor Harald sich auch von Brainpool trennte, Harald dann einfach seine Managerin durfte ich dann haben, sodass die wussten, ich bin protegiert vom Host.
Ah.
Das heißt, die kommen mit ihren absurden Forderungen an mich nicht weiter. Insofern, Harald hat mein Leben doch sehr positiv beeinflusst.
So, absolut.
Zumindest die Zeit, noch, die ich mit ihm verbracht habe, war einfach super. Ich kann kein schlechtes Wort drüber.
Ich kenne die eine Geschichte, wo mal einer von den vielen Schweizern, die zwischenzeitlich mal ProSieben Sat.1 geführt haben, dran waren und dachte, er kann bei allen Sendungen, inklusive bei euch, irgendwie mal den Rotstift ansetzen. Da kenne ich, aber das kenne ich nur aus Haralds Version, die geile Geschichte, dass dann Harald am Telefon zu dem Schweizer Kollegen gesagt hat, ja, ich rechne das mal aus, kein Problem. Ja, dann lassen wir einfach die Band weg. War natürlich als Scherz gemeint, weil er genau wusste, dass der das in keinem Fall will. Und dann gab es gar keine Kürzungen. So war es zumindest die Version von Harald.
Ja.
Aber du warst
er war auch immer loyal hinter der Band. Er hat sich immer hinter die Band gestellt. Das fand
was ich auch irgendwie ganz cool fand, wir haben eben schon gesagt, von Harald selber hat man ja auch, wenn man als Gast da war, nicht so viel mitbekommen. Weil er war ja wirklich immer sehr, sehr professionell, kam kurz vorher an, hat kurz mit jedem geredet. Und dann meistens, wenn man da saß, schon im Gespräch, Wenn man der letzte Gast war, dann wurde schon immer kurz bei der Werbung oder so, immer nur, dass du weißt, ich bin dann gleich weg, ich sag jetzt schon Tschüss und dann gab es auch keinen Tschüss mehr, sondern wirklich, es war nur Winken in die Kamera, er stand auf quasi und war durch die Hintertür verschwunden.
Gab kein Aftershow-Bier, oder?
Nein. Das warst du. Du warst eigentlich der Aftershow-Betreuer, weil du hast doch eigentlich alle, die da waren, kennengelernt und mit allen noch irgendwie Spaß gehabt, einen getrunken und gequatscht, weil du warst, fand ich, die Seele der Show.
So. Ja, es war auch so, dass ich dann oft vorher dann schon in die Garderobe oder in die Maske gegangen bin, um den Leuten schon mal ein bisschen die Angst zu nehmen, indem ich ihnen einfach erzählt habe, dass ich auch Angst habe vor der Sendung. Man kann ja immer mit tief gehen und da wir ja live on tape rum, so, wenn ein Fehler passiert, dann passiert er eben.
Du wusstest ja auch nicht, ob du zwischendurch drankommst. Du konntest ja auch wie in der Schule immer drangenommen werden. Ne?
Immer. Das war ja auch nie abgesprochen. Und ich hatte am Anfang auch mal so gedacht, jetzt müsste ich mal so Rhetorikunterricht nehmen oder so. Und dann hatte ich auch ein guter Coachin, ich weiß nicht, das ist eine weibliche Form von Coach, egal. Die sagte mir immer, Helmut, nee, ich könnte dich super ausbilden, ich könnte viel Geld verdienen, aber du musst so bleiben, wie du bist, weil genau, dass du nicht so gut reden kannst, das ist es, wo es bei dir drauf ankommt.
Ja.
Das finden die Leute gut. Und das kannst du auch nicht üben.
Nein,
Side- okay, fuck it, bleib drauf. Ja.
Genau, weil Sidekick muss authentisch bleiben und es ist auch eine ganz schwierige Rolle. Da musste ja auch der Manuel Andrack seine erstmal finden, weil du darfst ja dann auch nicht zu viel Raum einnehmen. Ne? Du bist ja ein Ansprechpartner und sollst auch ein bisschen Input geben, aber wenn du dir zu viel Raum nimmst, hast du auch ein Problem. Ne?
Absolut, so ist es.
Hast du denn mit den ganzen, ihr habt ja wirklich alle da, gab es ja auch unglaublich, das muss man ja auch immer wieder nochmal sich zurückerinnern, vor allem in den 90ern, da sind ja alle Superstars gekommen, sowohl musikalisch, ihr hattet ja Prince und wer weiß wen alles
David
bei euch.
David Bowie, ihr hattet David Bowie.
Irrsinn. Absolut, ja. Absolut.
Was war dein tollstes und was war dein schlimmstes Erlebnis?
Es gibt eine schöne Geschichte, da habe ich selber dazu beigetragen, und zwar habe ich ein paar Jahre vorher mit Eric Burdon eine Filmmusik gemacht, die danach ja nicht genommen wurde, weil das war ein Stück von U2 und er hatte per Handschlag das von The Edge versprochen bekommen, dass er das machen durfte für einen Film, Der Himmel über Berlin. Und dann haben wir das aufgenommen, richtig toll im Studio, 10.000 Mark hat das gekostet. Und, aber es durfte nicht genommen werden. Aber dadurch hatte ich halt die Handynummer von Eric Burdon. Und irgendwann sind wir mal, Harald und ich, irgendwo in Süddeutschland oder ich weiß es nicht genau, im Taxi unterwegs und da lief dann House of the Rising Sun. Und dann sagte er, Eric Burdon, den hätte ich ja gerne mal als Gast. Da konnte ich dann richtig große Nummer machen. Echt, wirklich, ja warte, ich rufe ihn gerade mal an. Aus dem Taxi raus, Eric Burdon geht sogar dran. Ja, hi Eric, would you like to come to our show? Und Harald, ich habe das so aus dem Augenwinkel immer beobachtet, wie er den Mund nicht mehr zubekam, dass ich wirklich die Handynummer von Eric Burdon und quasi dann ihn verpflichtet, zur Show zu kommen, während dem Taxigespräch. Das sind so eine der Highlights.
Cooler wird's nicht. Cooler wird's nicht.
Und inzwischen hast du, glaube ich, wirklich alle Telefonnummern von allen Menschen, die irgendwie in den Medien rumlaufen, weil ich kenne auch keinen, der mehr Leute kennt als du und den auch jeder kennt und jeder mag und immer, der Helmut, den rufe ich mal an, ich mach mal da. Das ist echt Wahnsinn, was du da was du auch aufgebaut hast.
Ja, dadurch, dass ich ja parallel, aber auch jetzt gerade nach der Schmidt-Show sehr viel Filmmusik mache, gucke ich halt auch immer, dass ich irgendwie auch mal ans Set komme und ich kenne ja fast alle Schauspieler dadurch.
Eben.
Und das ist dann auch immer dann so für mich, einerseits für die Musik ist es toll, dass ich eine Beziehung zum Set und zu den Schauspielern habe und zum Dreh. Andererseits ist es natürlich auch eine willkommene Ablenkung von mir immer nur als Komponist hängst du ja immer nur in der Stube, wie so ein Autor, wie so ein armer Poet und siehst die Welt nicht mehr, aber so kriegst du das immer noch.
Aber sag mal, wenn man mit, und wir waren ja wie gesagt alle glühende Fans der Sendung und sind quasi als Konsumenten damit groß geworden. Wenn man aber, nehme ich an, darauf angesprochen wird, als Beteiligter, kommen die Leute ja zwangsläufig immer auf die Olli Pocher-Phase zu sprechen. Das ist ja, ich glaube, 2007 oder so war das bei der ARD, wo sich wahrscheinlich die Sendergranden gedacht haben, wir müssen über Olli Pocher versuchen, neue junge Zielgruppen zu erschließen. Und dann ging es ja direkt ab, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Hast du von Anfang an gedacht, das könnte schiefgehen oder bist du erstmal neutral da reingegangen damals?
Es war ja so, der hatte ja nach der Sat.1-Zeit hat er sich ja diese kreative Jahresauszeitpause genommen.
Als er mit dem langen Bart zurückkam, genau.
Als er mit dem langen Bart zurückkam und da war ich dann, hab die Zeit genutzt und hab dann angefangen, richtig Kinofilme zu machen, also noch ein bisschen ernsthafter Filmmusik zu machen. Und als dann nur so ein halbgares Angebot kam, bin ich erstmal gar nicht mit zur ARD gegangen.
Ah, das stimmt. Du warst ja da gar nicht da.
Ich war das erste Jahr nicht da und dann haben die dann die Band halt ohne mich genommen.
Unverschämt.
Was aber zu einem, es war ja im Einvernehmen. Aber die Band funktioniert halt nicht ohne Bandleader, weil das war dann so eine graue Masse an Klängen. Weil alle waren gleichberechtigt und jeder durfte mal was dazu beitragen. Und dadurch fehlte wohl auch so ein richtiger Ansprechpartner.
Musik ist keine Demokratie, lernen wir.
Zum Beispiel, ja. Und dann hat er Harald dann nach einem Jahr gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, wieder die Band zu leiten. Und das wäre schon, ich würde fehlen.
War Pocher dann schon wieder weg, als du kamst?
Das war vor Pocher. Das war dann quasi, als er dann angekündigt hat, mit Pocher nochmal eine neue Runde zu drehen. Da war ja erstmal die erste Phase vorbei und dann kam dann die Zeit mit Pocher. Und da bin ich zu Pocher dazugekommen quasi.
Also der berühmteste Ausschnitt ever ist ja der, diese Abmoderation, wo er ihn als miese kleine Type abwatscht. Ich weiß gar nicht, wie viel. Lady Bitch Ray. Lady Bitch Ray war vorher da und auf der Bühne war, wer war denn der Musik-Act? Ich weiß es gar nicht mehr.
Es ging um Vaginalsäfte, die irgendwie.
Vaginalsäfte, und da machte Pocher so einen Witz, und das war insofern unfair, weil die Kollegin natürlich englischsprachig war und überhaupt nicht verstand, was ihr geschieht. Das war tatsächlich jetzt ziemlich daneben, der Gag. Aber die Art, wie Schmidt ihn da quasi verbal hinrichtet, diese Schärfe, diese Kälte, da kriegt man heute noch eine Gänsehaut, wenn man das guckt. Hast du diese Seite von Harald Backstage überhaupt mal gesehen oder kam das in dem Moment spontan so raus?
Also das konnte ich nachvollziehen, weil auch die Sängerin, die hätte den Witz auch locker mitgemacht, wenn sie informiert geworden worden wäre. Die wäre direkt drauf eingestiegen und hätte noch einen schneidischen Witz oben drauf gelegt. Insofern war das halt sehr unprofessionell vom Olli Pocher. Und da kann ich die Reaktion von Harald voll verstehen. Der war ja einer der größten Fans von Oliver Pocher. Der hat ihn ja immer wieder eingeladen.
Ja.
Auch vorher schon, als Stand-up-Comedian und so. Der hat wirklich den versucht, immer zu fordern, weil er war ein Fan von ihm. Oliver ist ja auch ein sehr, sehr fleißiger Mensch, wie ich gesehen habe, wenn der da beim Fernsehpreis nachts um drei immer noch moderiert hat und Leute interviewt hat.
Ja, ja.
Stocknüchtern, natürlich als Zeugen Jehova. Aber mit welcher Überzeugung und mit welchem Brand. Und auch immer, einmal haben die eine Sendung über mich gemacht im Frühstücksfernsehen. Da haben die heimlich mit Olli einen 5-Minuten-Beitrag gedreht. Oh, ich bin weg.
Los mal, wir hören dich aber noch.
Ja. So, jetzt bin ich wieder da. Ja. 5-Minuten-Beitrag hat der Olli Pocher über mich quasi als ein Feature gemacht. Das fand ich, war ich total.
Nein, der ist nicht nur fleißig, der ist natürlich auch sehr, sehr talentiert. Er war natürlich für das Late-Night-Publikum, was die Harald Schmidt Show sich herangezogen hatte, erstmal, weil er natürlich sehr privat Fernseh gebrandet war und auch für eine bestimmte Art von Humor stand, war er für die erstmal ein Schock. Aber dass der was kann, das haben wir hier im Podcast ja auch schon mal besprochen. Aber um mal vielleicht nicht nur über Olli Pocher zu reden, was hast du denn für ein Gefühl? Weil Harald hat ja viele Leute entdeckt und mit aufgebaut, von Böhmermann über Pierre M. Krause, Katrin Bauerfeind, Glashäufer Umlauf. Hatte er einfach ein besonders gutes Händchen immer? Hat er die selber ausgesucht oder waren das Tipps, die eher von der Redaktion kamen? Weißt du das?
Das kann ich gar nicht sagen, aber ich weiß, dass er bei Katrin und bei Oliver, da war er einfach begeistert von der Person, auch von Böhmermann war er beeindruckt, klar. Aber ob er das jetzt persönlich ausgesucht hat oder nicht, kann ich dir gar nicht beantworten.
Aber man muss auch schon sagen, am besten hat er eigentlich immer mehr oder weniger alleine funktioniert, oder?
Das stimmt.
Also es war so, dass eben, sagst du, vor allem wenn dann jemand anders eben auch immer besser und auch immer souveräner wurde, das war, also er brauchte immer Anspielpartner, war so das Gefühl, aber nicht jetzt wirklich jemand, der komplett vielleicht sich langsam so auf seine Augenhöhe hocharbeitet. Deswegen hat das dann am Ende doch nicht so richtig funktioniert.
Meinst du, er hat Leute wieder runtergearbeitet? Und was willst du damit sagen?
Ja, nicht runtergearbeitet, aber dann hat es irgendwann eher, dann hat er aufgehört oder dann hat es eben nicht mehr so geklappt. Also ich glaube, es war immer schon wichtig, dass da so ein bisschen die Positionen klar waren. So hatte ich jedenfalls das Gefühl.
Es hieß ja auch die Harald Schmidt Show, also eben. Ich meine, stand ja drauf.
Gehört, ist ja dann auch so. Gab es denn irgendeine eine mal schlimme Erfahrung, die du hattest, also auch mit Gästen oder so, wo du sagtest so, wow, da ist was völlig schief gelaufen, das habe ich nicht gedacht.
Es gab zwei Sachen, die fand ich ein bisschen schräg. Also einmal von dem Campino, von den Toten Hosen.
Ja.
Weil der war da, um die neue Single zu promoten und in der Schmidt Show hat man halt die Videos nicht unbedingt in voll 4-5-minütiger Länge ausgespielt, sondern oft nur 2 Minuten, weil man wusste, die Leute laufen weg, wenn die Videos da zu lange laufen. Und da war der so pissed, dass er die komplette Sendung und den Harald niedergemacht hat. Irgendwie fing er dann an, so von wegen, er wäre jetzt auch in einer B-Sendung mit einem B-Moderator und einer B-Band und so. Und danach hat Harald gesagt, du kannst mich fertig machen, aber auf meine Band lasse ich nichts kommen. Und da habe ich auch gedacht, was für ein eingebildeter Yuppie-Punk, der nie wirklich was mit Punk. Als die Toten Hosen gegründet waren, wurde gerade in England der Punk zum Grabe getragen. Und dann kamen die auf die Idee, sich lustige Klamotten anzuziehen und Okay, ich möchte da jetzt kein schlechtes
Wort. Oh, man merkt aber, die Wunde ist noch frisch, Helmut.
Aber ich erinnere mich, ich habe die Sendung gesehen. Ich habe das gesehen damals und genau. das war noch ziemlich am Anfang sogar. Und ich erinnere mich, weil das wirklich echt, weil auch ich als Zuschauer einfach nur ziemlich schockiert war, weil ich irgendwie dachte, was geht denn da ab? Da hast du richtig Wut, aber ich wusste nicht, warum.
Aber also das sind doch die Sendungen, die bleiben in Erinnerung. Ja, ich fand ja auch, dass Harald immer am besten, oder sagen wir so, dass die Gespräche mit den Gästen immer am lustigsten waren, wenn man merkte, dass er den Gast eigentlich überhaupt nicht mag. Das waren eigentlich immer die lustigsten Sendungen. Wenn er Respekt hatte vor dem Gast, war es nett und auch lustig, aber Highlights waren es immer, wenn einer da war, den er für einen Idioten hielt, ganz offensichtlich.
Und es gab einmal auch die Sendung mit Tscherno Jobertai, die kennen Sie, werdet ihr euch daran erinnern.
Oh ja.
Wo er dachte, er würde dem Harald jetzt mal eins auswischen und hat eine Geschichte erfunden, wo er quasi ihn als dunkelhäutigen er wollte Harald unterschieben, er hätte irgendwie rassistische Äußerungen gemacht, die er wirklich nie gemacht hat. Hat er sich ausgedacht und Harald war auch dementsprechend perplex. Und dann hat er das dann irgendwann durchschaut, dass das Tscherno da nur auf seine Kosten irgendwie einen Streich spielt. Und dann haben die Sendung, das einzige Mal, bei fast 2000 Sendungen, wurde auch die Schmidtschel-Sendung nachher editiert. Oh. So, dass er dann quasi nur noch einen Blödsinn erzählt hat. Und das war dann ziemlich cool wieder. Aber während der Sendung habe ich auch gedacht, weil der Tscherno dachte wirklich nach der Sendung, er hätte Harald einen reingedreht.
Ja, stimmt.
Aber Harald hat ja nie einen Gast schlecht aussehen lassen.
Nein, überhaupt nicht. Nein, Harald hat sich wie ein guter Host einfach immer gefreut, wenn man selber Spaß hatte, wenn man, also man war auch immer gut beraten, sich selber keine großen Gags zurechtzulegen, sondern es war immer am besten, wenn man da reinging und selber Spaß haben wollte und einfach zugehört hat und mitgeschwommen ist mit Harald. Das waren dann immer die schönsten Sendungen. Also Leute, die sich was vorgenommen haben, irgendwie unterzubringen, haben böse Überraschungen erlebt. Also man musste wirklich einfach wie bei so einer Achterbahnfahrt einfach sagen, ja, das ist jetzt so, jetzt haben wir einfach zusammen Spaß. Ja, und wenn man das hingekriegt hat, wurde man ja irgendwann geadelt, weil es in der Anmod hieß, unser Freund. Das war dann immer die Beförderung beim fünften Besuch oder so. Da war man sehr stolz. Aber man sehr stolz.
Ja, aber deswegen, die Leute waren zu Unrecht immer nervös, weil der Herr hat wirklich immer einen gut aussehen lassen.
Ja. Wenn man das dann wusste, noch bei... Warst du bei Redaktionskonferenzen auch dabei eigentlich? Warst du in die Entstehung der Show auch sozusagen mit involviert über den Tag oder bist du dann erst zum Proben mit deinen Leuten dazugekommen sozusagen?
Ich war am Anfang bei den Redaktionskonferenzen mit dabei, aber das war mir dann irgendwann zu langweilig. Ich habe mich dann mehr um die Musik gekümmert, habe mir quasi den Plan gehen lassen und habe mir dann so Gedanken dazu gemacht und habe dann vor der Probe mich nochmal mit Harry kurz geschlossen und die Sachen waren mal durchgebracht, beziehungsweise mit Antrag oder wer gerade Redaktionsleiter war.
Und auf ein Stichwort muss ich noch kommen. Irgendwann, was war das? Es hat mal die Orgel gebrannt oder was war, ist mal passiert?
Ach ja, das war auch lustig.
Was piept da eigentlich so? Ist das die Kasse von der Raststätte, die da piept?
Wahrscheinlich.
Wir haben guten Umsatz jetzt hier, weil sie merken, oh, das ist eine Live-Aufzeichnung von einem Podcast. Da hole ich mir jetzt auch noch einen Kaffee.
Es ist voller geworden, in der Tat. Ja, aber es ist wahrscheinlich auch einfach sein Mittag.
Nicht an dir.
Nein, die Orgelgeschichte, erzähl das noch, was da passiert.
Das war auch, da war halt sehr irritiert, weil die Leute lachten an Momenten, also es ging vorne im Monolog, im Stand-Up-Part, wo gar keine Pointe vorgesehen war, fingen die Leute an zu lachen. Auch ich war irritiert und auf einmal merkte ich, dass die Orgel brennt, aber der Harald merkte immer noch nichts und die Leute lachten, die dachten, das wäre inszeniert, weil es kam Qualm hoch und alles. Und was mich gewundert hat, da ist ja eigentlich immer eine Feuerwehr. Ich würde, die kam und kam nicht. Und es war mindestens 5 oder gefühlte 10 Minuten, dann brannte quasi der Lautsprecher, also die Hammond-Orgeln, die haben so einen Rotationslautsprecher, der außerhalb steht. Und der war eingeschweißt irgendwas, der Rotor, der hat dann quasi eine Hitze erzeugt, die dann quasi dazu sorgte, dass das Ding anfing zu brennen.
Aber wie lustig, dann, weil jedes Studio in Deutschland muss, das wissen die Leute ja gar nicht, immer mindestens einen Feuerwehrmann da sitzen, bei jeder Produktion. Ja. Wenn es dann einmal brennt, kriegen sie es nicht mit. Das ist aber wirklich schön.
Ich habe das einmal auf der Bühne gehabt, da hat es auch gebrannt und es hat wirklich oben der Scheinwerfer gebrannt, also richtig auch mit Flammen und es hat Minuten gedauert, bis irgendwie jemand kam und ich habe immer weitergemacht, dann hatten sie eine Leiter, die nicht hochreichte und hat ungefähr 10 Minuten gebrannt. Es hat wirklich richtig gebrannt. Und das ganze Publikum hätte, wer weiß, was passieren können. Ich weiß auch nicht, was die Leute da wirklich machen, die dann da arbeiten.
Das ist wahrscheinlich so selten, dass sie die ganze Zeit gelangweilt sind. In 99,9% der Fälle passiert ja nichts. Aber da passiert mal was und Scheiße verpasst.
Ach, wäre so ein Scherz gewesen. Ja.
Nein, das war ja gut. Ich habe ja sogar den Rab der Woche damals gekriegt.
Ja, aber kurz noch zum Ende. Es war dann ja, man weiß ja, es ging ja ewig lange weiter. Also immer mit Harald Schmidt, der dann
mit ja auch die wechselte. Ja.
Und ganz am Ende wart ihr dann noch ganz kurz bei Sky. Ne? Da war so und ja. Aber das so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Oder wie war dieses letzte Jahr so quasi für euch?
Ja, wir hatten das Gefühl, es sind mehr Leute im Publikum als am Empfangsgerät, weil es war ja dann auch mit Pay-TV und mit Werbung trotzdem und so. Und das fanden dann viele Leute nicht so prickelnd. Aber die Sendung war nach wie vor cool.
Fand ich auch.
Es ging ja immer das Gerücht um Harald, hätte früher mehr Quote gemacht. Das stimmt einfach nicht.
Das ist ein Mythos. Ja, genau.
Nie. Ja. Das war auch damals das Gute, dass Fred Kogi Chef von Z1 war. Dadurch gab es die Sendung überhaupt so lange, weil der, wie ihr eben schon sagtet, man drauf in der Late Night, brauchst du Geduld. Man oft mit Anke Engelke, wenn man der den gleichen Support gegeben hätte wie Harald, dann hätte da vielleicht auch was Vernünftiges draus werden können. Ja. Auch bei Harald hast du ja auch gemerkt, nach ein paar Wochen erst fingen sie drauf erstmal an, dass wir uns frei fühlen, um ein eigenes Format zu entwickeln.
Ja. Man muss sich in die Rolle auch reinfinden. Das ist ja gerade für den Host auch super wichtig, dass man da seine eigene Farbe findet. Und bei ihm war ja dann nach ein paar Monaten klar, dass er dafür quasi geboren ist. Und dann hat es ja zum Glück auch bei verschiedenen Sendern sehr, sehr lange gedauert.
Und ich kann mich erinnern, dass ein etwas, was gar keiner erwartet hatte, aber ich weiß, dass es auch einen großen Umbruch quasi gab nach 9/11. Das war ja so der große Schock. Und da war ja dann erstmal lange Zeit, waren ja einfach alle sprachlos und man wusste in den Medien nicht, was man sagen kann. Und das Thema Comedy, Humor, vor allem auch tagesaktuelle Geschichten, waren für mehrere Wochen ja irgendwie aus. Und es gab gar nichts. Und Harald Schmidt war der Erste, der nach einiger Zeit wiederkam und der es als einziger schaffte, auch mit dem, was jetzt passiert war, irgendwie umzugehen. Und ich weiß, dass das ein richtiger Aha-Moment war und dass das auch das erste Mal so war, dass man merkte, welche Relevanz so eine Late-Show eben auch hat, weil eben dadurch war es das erste Mal möglich, irgendwie das zu verarbeiten und eben auch trotzdem wieder zurückzufinden, was darf man lachen, wie darf man darüber denken, wie darf man darüber reden. Und das war eine ganz große Leistung und ich glaube, das war auch die Zeit, wo die besten Quoten und hatte und wo es am besten lief, weil er da wirklich, also da hast du gesehen, das hat auch echt eine Bedeutung.
Ja, Relevanz ist das Stichwort und Gesprächswert und das habt ihr komplett hingekriegt. Hast du noch Kontakt heute zu den Kolleginnen und Kollegen von damals oder nur sporadisch?
Es geht. Also mit Harald schreibe ich ab und zu mal, wir texten jetzt am Anfang, wenn er wieder auf einer Bühne in Wien ist oder wenn ich jetzt beim Grimme-Preis bin und mit den alten Jungs wieder auf der Bühne stehe, was mich dann wieder an die Zeit erinnert, dann schreibe ich ihm, ey, ich habe jetzt hier eine Band, das ist wie früher. Und Harald dann, du kommst ja rum und so.
Ja, du verfolgst also auch noch, was er so macht. Im Grunde füllt er ja so ein bisschen die Rolle aus, die ganz früher Rudi Carrell hat. Weißt du das noch? Rudi hat doch auch immer einmal im Jahr so ein großes Interview gegeben und auch nochmal so über das Fernsehen an sich und welcher Kollege wie gut ist oder auch nicht. Das macht Harald jetzt so ein bisschen, ne? So dieses, wie soll man das nennen? So, so ein bisschen der Großvater der Branche, der dann auch nochmal so ein bisschen Noten verteilt, einmal im Jahr mindestens.
Aber ein Comeback ist nicht in Aussicht oder da wird nicht wirklich drüber überlegt, vielleicht doch nochmal zurückzukehren, oder?
Auch bis jetzt haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Ja, es würde. Aber du wärst bereit, Helmut, du wärst bereit.
Absolut.
Das Schöne ist, Helmut, und das muss man auch sagen, dass du immer noch, also wirklich ja auch immer ansprechbar bist und immer dabei bist. Du hast ja auch bei Schläferz schon häufig bei uns mitgespielt. Du warst bei mir bei verschiedenen Sachen immer da und ich weiß es immer, einmal bei Helmut anrufen, der ist immer parat, packt seine Orgel ein, entweder die große oder die kleine oder sonst was und kann dir das wirklich im Schlaf aus dem Stegreif alles spielen, alles machen. Das ist echt großartig. Also da bist du ja eben.
Lass ihn doch mal zu Ende schleimen, Helmut. Das muss man wirklich sagen.
Ja, möchte man einfach mal sagen. Das ist doch nicht so.
Aber sag mal, hat Harald denn nach all den Jahren es wenigstens mal geschafft, dich auch aufs Traumschiff zu bringen? Das wäre das, was er dir schuldet, meiner Meinung nach.
Stimmt, wir haben auch echt schon öfters drüber nachgedacht. Ich habe auch schon mal was aufgenommen, die er mit der Marie Leminiewicz ein Duett singt.
Aber ja, das kommt noch.
Ich selbst war noch nicht auf Bord, obwohl da hätte ich auch Lust drauf.
Siehst du, ich rede mal mit den Kollegen beim ZDF, das ist ja ein totales Versäumnis, ja, dass daran noch keiner gedacht hat. Das
richtig.
Ja, ich kann doch da wunderbar Piano spielen.
Ja, eben so als Bord-Entertainer, das wäre perfekt.
Oder mit der Orgel, wie auch immer, ne? Als Alleinunterhalter. Ne?
Ja, und ich sag mal so, du spielst in jedem Fall besser als Silbereisen, Entschuldigung.
aber das ist doch aber ein wunderschöne Idee zum Abschluss, dass wir wenigstens auch für dich was tun können, dass wir jetzt dafür gesorgt haben, dass du mit Harald noch aufs Traumschiff kommst.
Ja.
Ne? Wir haben
jedenfalls wäre noch ein Traum für mich.
Das angeregt. Und falls du noch zwei dicke Männer für den Background-Chor brauchst am Klavier, ne, du weißt auch, wo du uns erreichst.
Oder wegen der Bühnenstatik einfach, um was auszugleichen.
Ne? Dass wir da sind. Dann gib Bescheid.
Es ist toll. Ja. Euch beide habe ich ja auch durch Harald kennengelernt.
Eben, stimmt. Eben. Wir haben uns auch alle dort kennengelernt.
Ja. Der Kontakthof des deutschen Fernsehens.
Ja. So ist es. Und es reichte bis, auch das müssen wir hier ja noch erwähnen, dass du schließlich mit deinem Kollegen zusammen die Filmmusik für Neues vom Wichser gemacht hast.
So,
auch das so fügte sich dann alles zusammen. So, ein wunderschönes, versöhnliches Schlusswort, würde ich sagen. Ne? Wenn wir haben schon uns wieder etwas verplaudert.
Hast du da was gegessen eigentlich, Helmut, oder konntest du es vermeiden in der Raststätte?
Wir sehen jetzt hier nochmal einen Schwenk in die Raststätte. Wunderschön. Türkisene Stühle.
Also ich hatte hier ein bisschen gegessen.
Ja. Ja, dann gib noch deinen 1 Euro für Tank und Rast aus, deinen Pipi-Euro, und dann kannst du wieder auf die Piste. Tausend Dank, dass du für uns Rast gemacht hast.
Vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss, Helmut.
Ciao.
Ja, und wir verabschieden uns jetzt auch aus unserem Late Night, obwohl wir wissen ja gar nicht, wann die Leute uns hören. Ne?
Die können uns auch nachts hören. Wir können es nicht verhindern.
Nee, können uns aber auch am helllichten Tag hören. Viele hören uns ja sogar beim Sport.
Oder bei der Arbeit.
Bei der Arbeit. Das kann ich noch verstehen, aber beim Sport, dafür war das gar nicht gedacht. Aber gut, egal wo auch immer man uns gehört hat, wir haben uns gefreut. Es war ein schöner Abriss. Und ich finde, also auch trotz alledem, auch wenn es irgendwie nicht geklappt hat und auch wenn wir ja schon gesprochen haben, dass es vielleicht hier bei uns quotentechnisch eben nicht so bringt, ich finde es trotz alledem schade. Es wäre schön, wenn es eine richtige, echte, mehrmals in der Woche stattfindende, aktuelle Late Show noch gäbe. Oder die Zeit mit Harald Schmidt war schon eine schöne.
Das war toll. Ob das zurückkommen kann, weiß ich gar nicht. Ist es vielleicht wie bei anderen Sachen auch, dass man es lieber so erinnert, wie es damals war. Was dir die Sender sagen werden, ist, wir haben ja keine Sendeplätze. Haben keine Sendeplätze, was natürlich bei 900 Krimis eine gewagte Theorie ist, aber so wird man immer argumentieren, fürchte ich.
Ja, aber es ist ja eben auch Late Night, genau bei den Krimis und am frühen Abend, das wurde ja auch mit Gottschalk täglich versucht und so, das bringt auch nichts. Late Night hat Late im Titel und das gehört auch dazu.
Ja, also wenn die morgens läuft, ist schwierig, sehe ich
auch so. Ja, das ist, Frühstücksfernsehen ist keine Late Night.
Genau.
Wollen wir hier nochmal klarstellen.
Das war unser Late-Night-Special zum Thema 10 Jahre, kein Harald Schmidt mehr, und spätestens zum 20. machen wir das dann einfach nochmal.
Richtig. Und danke an Helmut und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche zu welcher Zeit auch immer.
Bis dahin.
Darf ja jeder frei entscheiden.
Tschüss. Leider ja.
Tschüss.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.